Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich muss gleich um Nachsicht bitten. Es gibt ja Situationen, in denen man nicht mehr richtig weiß, wie man sich politisch, ethisch, moralisch oder wie auch immer orientieren soll. Wenn man sich mit so vielen Herausforderungen, ja, ich möchte sagen, herumplagen muss, dass man leicht in die Gefahr kommt, nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Das nur als kurze Vorwarnung. Ich werde natürlich, wie das auch angeboten worden ist, über Liberalismus sprechen, aber ich werde mir erlauben, andere Aspekte auch noch einzubeziehen, von denen ich glaube, dass sie für das Problem der Freiheit sehr wichtig sind. Nun, zunächst einmal Liberalismus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie alle wissen, was das ist. Sicher nicht alle das Gleiche darunter verstehen, dass Sie ab und zu die NZZ lesen, wo Ihnen dann wieder genau erklärt wird, was Liberalismus ist und was nicht. Jetzt, ich gehe vom Standpunkt aus, dass es kein Widerspruch ist, ein Linker zu sein und ein Liberaler zu sein. Ich nehme das für mich in Anspruch. Was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist aber eigentlich so etwas wie die paradoxe Situation des Liberalismus. Was das genau heißt, damit möchte ich beginnen. Wir versetzen uns jetzt zurück in die Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich. Es ist die große Zeit der Aufklärung, der Enzyklopädie, also einer wissenschaftlich und auch politisch äußerst wichtigen Entwicklung. Mitte 18. Jahrhundert ist auch der Beginn dessen, was wir als ökonomischen Liberalismus bezeichnen. Ökonomischer Liberalismus, das hört auf den Namen Physiokratie. Nun, Physiokratie, das sagt Ihnen sicher etwas. Physiokratie ist eine Denkschule, eine ökonomische Denkschule. Physis ist der griechische Name für Natur und Kratie ist natürlich Kratos, nicht die Gewalt, die Herrschaft. Was heißt das genau? Man könnte es jetzt, wenn man es ganz kurz machen will, sagen, es ist eine Denkschule, die in sich selbst schon den Widerspruch trägt. Was heißt das? Das möchte ich zunächst etwas ausführen. Also Physiokratie, das heißt jetzt etwas konkretisiert, vor allem, dass der einzig produktive Faktor in einer Ökonomie, nach dem Physiokraten, die Landwirtschaft ist. Es heißt in einem weiteren Sinn auch, und das ist schon sehr viel wichtiger für uns, es ist der Beginn der Doktrin, die wir heute alle kennen, als Neoliberalismus oder was auch immer bezeichnen, das Laissez-faire, Laissez-aller. Das stammt von den Physiokraten. Gut, jetzt dieser Selbstwiderspruch der Physiokraten, was meine ich damit? Zunächst einmal heißt Physiokratie, dass nicht der Mensch bestimmt, was ökonomisch geschehen soll, sondern dass das von der Natur vorgegeben ist. Und hier sehen Sie eigentlich bereits den Selbstwiderspruch. Der Mensch ist nicht frei, nicht? Der Mensch ist gezwungen, das zu tun, was die Natur ihm vorschreibt. Die Doktrin der Physiokratie ist in einem erheblichen Maße eine sehr reaktionäre Ideologie und hat mit Liberalismus gar nichts zu tun. Was heißt das konkret? Gehen wir nochmals nicht Mitte des 18. Jahrhunderts, Frankreich. Wir leben in, also nicht wir jetzt, aber die damaligen Franzosen, leben unter dem Regime einer absolutistischen Monarchie. Eine absolutistische Monarchie, das heißt, es gibt keine Gewaltenteilung, es gibt schon gar keine Demokratie, es gibt keine Möglichkeit auf die monarchische Politik Einfluss zu nehmen. Natürlich stimmt das nur in gewissem Sinn, weil die Könige ja meistens auch nicht sehr intelligente Menschen sind und von Beratern leben. Also insofern gibt es immer ein paar sehr kluge Berater, die Einfluss nehmen können. Das hat es natürlich in Frankreich gerade eben im Zeitalter der Aufklärung auch gegeben. Jetzt müssen wir aber einen Schritt weitergehen. Absolutismus heißt, wie soll ich das? Ich fange vielleicht anders an. Die offiziellen Verlautbarungen der Physiokraten gehen davon aus, dass das Gott im Spiel ist. Nun, wenn man sagt, Gott ist im Spiel, dann heißt das nicht viel mehr als, der Mensch hat nichts zu sagen. Nicht? Also es wäre anmaßend vom Menschen, sich da in die Geschäfte Gottes einzumischen. Jetzt hat ja Gott seinen Stellvertreter auf Erden. Nicht? Das ist der Louis XIV oder Louis XV. Damals Louis XV. Das heißt, diese angeblich liberale, in ihrem Selbstverständnis liberale Doktrin führt dazu, dass der Absolutismus bejaht wird. Und zwar in dem Sinne, als man wirklich das auch wortwörtlich genommen hat, gesagt, ja, der König ist ja der Stellvertreter Gottes auf Erden. Von dort her erklärt sich dann, dass die Physiokraten in politischer Hinsicht äußerst reaktionär gewesen sind. Wie gesagt, es darf keine Gewaltenteilung geben. Es darf schon gar keine Demokratie geben. Es ist absolut notwendig, dass das Privateigentum erhalten bleibt, dass es geschützt ist. Es ist so, dass es Arme und Reiche gibt, aber die Armen sind halt selber schuld, nicht weil sie sind halt nicht fleißig genug. Das hat schon John Locke gesagt. Gut, also es gibt keine, für die Physiokraten, kein mögliches Argument, das besagen würde, dass man vielleicht für die Armen doch etwas mehr Aufmerksamkeit aufbringen sollte und vielleicht gewisse ökonomische Prozeduren etwas anders gestalten sollte. Nebenbei nur gesagt, nicht diese ganze Freihandelsdoktrin der Physiokraten ist völlig gescheitert. Nicht nach ein paar Jahrzehnten mussten die alle gehen. Und andere Minister wurden mit anderen Doktrinen betraut, die dann quasi, wenn auch immer vergeblich, versucht haben, die sehr unendlich hohe Verschuldung Frankreichs ein bisschen zu mindern. Gut, soweit zu den Physiokraten. Jetzt machen wir einen großen Sprung ins 20. Jahrhundert. Da ist unser guter Freund Friedrich August von Hayek, der sicher der wichtigste Inspirator des Neoliberalismus gewesen ist. Wenn man die Schriften von Hayek liest, dann kann man sagen, ohne falsche Scham, er war ein richtiger Klassenkämpfer. Nicht? Und das zeigte sich dadurch, dass er, also wirklich eine ganz originelle Idee, dass er sagt, naja, jetzt kommt diese Demokratie. Das ist doch jetzt höchst ungünstig, wenn jetzt also im 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert beginnt es schon, wenn jetzt diese Demokratie kommt, nicht? Weil das heißt ja, dass jetzt diese Arbeiter, die ja von nichts eine Ahnung haben, dass die mitbestimmen dürfen. Und was tun sie? Sie wollen den Reichen ihren Reichtum nehmen. Das hört man immer wieder. Das ist halt dann nicht diese, ja, man kann es ruhig als klassenkämpferische Position bezeichnen. Es muss so sein, dass die Arbeiter möglichst wenig zu sagen haben. Weil die Arbeiter, die sind ja auch nicht da so begierig und neidvoll und all das, was man immer wieder liest. Ich darf Ihnen nur ganz kurz etwas vorlesen. Vielleicht kennen Sie das, einige von Ihnen werden das sicher kennen, eine Schrift von Friedrich von Hayek, die sehr großen politischen Einfluss dann bis in die Europäische Union gehabt hat, die möchte quasi zeigen, wie man verhindert, dass die unteren Klassen einen großen Einfluss auf die Politik nehmen können. Und das ist der Plan einer Europäischen Föderation. Ich zitiere, die mittels Marktintegration, Wettbewerb und gemeinsamer Währung politische Regulierungsmöglichkeiten der Einzelstaaten begrenzt und auf Föderationsebene gar nicht erst zulässt. Dank der Freizügigkeit von Menschen und Kapital werde die Besteuerung erschwert, dank Wettbewerb ebenso die Beschränkung von Kinderarbeit, die Begrenzung der Arbeitsstunden oder die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Zweites schönes Beispiel. Das ist offensichtlich ein falscher Liberalismus. Nicht? Man spricht von Liberalität, Liberalismus, meint damit Deregulierung der ökonomischen Abläufe und setzt zugleich ein System ein, das die Handlungsfreiheit der Menschen aufs Engste begrenzt. Nicht mit Kinderarbeit, kein Problem für Hayek. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, kein Problem. Das kann man ja dann eben durch diesen Kompetitionszwang alles verhindern. Gut, das war die Einleitung quasi jetzt. Jetzt wollen Sie ja vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, etwas über Marx wissen. Wenn ich sage, ja gut, gibt es den Liberalismus der Ökonomen, der für den jungen Marx, so kann man es sagen, durchaus nicht, das hat er durchaus unterstützt, nicht der Handlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, all diese Dinge. Das waren für ihn, für Marx, wie für die seine Lehrer, quasi die Aufklärer, das war einfach ein notwendiger Schritt zur Emanzipation der unteren Klassen auch. Ein notwendiger Schritt zur Entmächtigung des Adels, wenn nicht sogar der Monarchien. Das hat ja dann doch einige Zeit gedauert. Gut, jetzt habe ich eben in meinem Marx-Buch die These vertreten, dass das Marx eigentlich ein sehr liberaler Denker gewesen ist. Ich denke, dass man das auch kurz belegen kann. Aber eben, es geht um Freiheit und unter Freiheit kann man sehr vieles und auch Gegensätzliches verstehen. Also, was verstehe ich darunter? Ich möchte Ihnen zwei Angebote machen. Das erste ist Selbstzweckhaftigkeit und das zweite ist Selbstverwirklichung. Selbstzweckhaftigkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff in der Geschichte des politischen Denkens. Selbstzweckhaftigkeit meint eigentlich noch mehr als Autonomie, als Freiheit, als Unabhängigkeit. Selbstzweckhaftigkeit wird zum ersten Mal definiert von Aristoteles. Aristoteles hatte, wie Sie vielleicht wissen, großen Einfluss auf Marx. Selbstzweckhaftigkeit ist, frei bin ich, wenn ich mir selbst Zweck bin und nicht instrumentalisiert werde von anderen. Das heißt bei Aristoteles dann, das darf man nicht vergessen, dass die Institution der Sklaverei notwendig ist, weil irgendjemand muss ja arbeiten, nicht? Und der Sklave wird dann auch definiert als reines Instrument, als Werkzeug, als denkendes Werkzeug. So. Das aber nicht sehr viel denken darf, weil er ja eben unter dem Diktat des Boten steht. Der Despot, da muss ich jetzt nochmals vielleicht zurückgehen. Der Despotes, das griechische Begriff Despotes, das ist nicht das gleiche wie Tyrann, das ist nicht das gleiche wie Diktator, sondern Despotes heißt wortwörtlich derjenige, der Herr über die Sklaven ist. Also die freien Athener, nehmen wir das als Beispiel, frei heißt Muße haben. Frei heißt nicht arbeiten müssen. Das ist der ursprüngliche Begriff bei Aristoteles. Und weil man ja die Sklaven irgendwie doch überwachen muss, setzt man den Despoten ein. Jetzt nochmals zurückgehen zu den Physiokrat. Dann gibt es die Institution des Despotisme legal, also des gesetzlichen Despotismus. Und hier haben wir aufs Allerschönste die totale, nicht den Selbstwiderspruch, dass man unter dem Vorwand der Freiheit die Despotie, und es gibt keine legale Despotie, entweder gibt es Despotie oder es gibt Gesetze, dass man das quasi als Doktrin aufrechterhält. Gut, jetzt, ich habe gesagt, Selbstzweckhaftigkeit und Selbstverwirklichung. Selbstzweckhaftigkeit heißt, und da kommen wir jetzt doch auch bei Marx ein bisschen ins Utopische, aber die Idee an sich ist sehr wichtig. Selbstzweckhaftigkeit heißt nicht, wie es in der Bibel steht, Arbeit ist ein Fluch, sondern Arbeit, die nicht selbstbestimmt ist, ist ein Fluch. Also wenn die Menschen abhängig sind, Lohnarbeiter, abhängig sind von einem Kapitaleigner, dann ist Arbeit tatsächlich ein Fluch. Und wenn Sie lesen das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation, sehen Sie auch, dass das Wort wörtlich zu nehmen ist. Nicht, es gibt die totale Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, männlicher, weiblicher, kindlicher Arbeitskraft, die mit ungeheuren medizinischen Problemen verbunden gewesen sind. Darauf kann ich hier nicht eingehen. Aber es gibt diese, ja, doch etwas utopische Auffassung, dass Arbeit, wie soll ich sagen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Arbeit zum Segen wird, wenn ich sie selbst bestimme. Dann kann ich sogar erfüllt sein damit, dass ich etwas geschaffen habe, ohne dass ich in den Status des Lohnarbeiters gezogen werde. Gut, soweit zu Marx. Natürlich könnte ich jetzt ganz, ganz vieles zu Marx erzählen, aber das tue ich hier nicht, weil, wie gesagt, ich habe mich in den letzten Tagen mit anderen Problemen konfrontiert gesehen. Was ist die ursprüngliche Freiheitsauffassung von Marx? Ich meine jetzt nicht im Kapital, sondern für den jungen Marx. Es ist die Redefreiheit. Und jetzt müssen wir natürlich alle ein bisschen kritisch uns fragen, ja, wie steht es denn heute mit der Redefreiheit? Nicht, wenn es so viele, Sie können das tagtäglich in den Zeitungen lesen, so viele Veranstaltungen gibt, die gesprengt werden, weil irgendwelche Menschen sich beleidigt fühlen. Weil irgendwelche Menschen finden, ja, also doch, also das widerspricht unserer Identität und unserem Stolz und was auch immer. Ich möchte ein Beispiel nehmen, das mir wirklich sehr zu denken gegeben hat und das ja vielleicht ganz am Rande auch ein bisschen Anschluss ist an Caroline. Es gibt eine französische Linksintellektuelle, die ich sehr schätze. Sie heißt Sylviane Agacinski. Und diese Sylvia Agacinski hat gearbeitet über das zum Problem der Leihmutterschaft. Und sie ist zum Schluss gekommen, dass das eigentlich nicht, also Leihmütter, die für in der Regel Homosexuelle ein Kind gebären und die natürlich aus sehr armen Verhältnissen kommen, meistens aus der dritten Welt. Und Agacinski hat gesagt, ja, das ist das neue Proletariat. Und das wollten sich die Homosexuellen nicht sagen lassen. Sie haben sie ausgebuht, die ganze Veranstaltung musste abgesagt werden. Wir haben hier ein, vielleicht darf man das sagen, ein schönes Beispiel oder ein übles Beispiel von Intersektionalität. Nicht? Also es gibt einen, wie mir scheint, berechtigten Vorwurf, oder zumindest eine Frage an die Homosexuellen, seid ihr euch nicht bewusst, dass da eigentlich etwas, ein Ausbeutungsverhältnis stattfindet? Und auf der anderen Seite eben diese Identitätspolitik, darüber könnte man lange sprechen, das kann ich hier auch nicht tun, da braucht ich sehr viel Zeit, aber ich denke, wir können nicht zwei Dinge zugleich haben. Wir können nicht von den 99% sprechen, wie Occupy Wall Street, und zugleich dann all diese Identitäten haben. Nicht? Es ist mir nicht einsichtig, wie jetzt all diese Identitäten, ich nenne es jetzt einfach mal so, in diese 99% integriert werden sollen, weil sie doch ganz andere Interessen haben. Nicht? Die Interessen sind Widersprüche und damit muss man leben. Das heißt nicht, dass man sich hinter einer Identitätsmaske verstecken muss, aber man muss sich dessen bewusst sein. Jetzt, ich habe schon noch ein bisschen Zeit, oder? Jetzt ich habe das mir lange überlegt, weil es ja heute sehr umstritten ist, auch im Denknetz, wenn ich das Richtige mitgekriegt habe. Das ist Problem der Asymmetrie, sagen Sie mal so, Asymmetrie zwischen Mann und Frau in verschiedenen religiös bestimmten Kontexten. Also heute spricht man von Islamophobie. Das ist angeblich etwas ganz Schlechtes und Böses. Ich bin mir nicht sicher, weil was ist damit genau gemeint? Nicht eine Phobie ist eine Furcht vor etwas. Wenn wir jetzt die rechtsextremen Sekten in Deutschland und Frankreich anschauen, dann ist das etwas völlig Unerträgliches. Nicht? Also diese ganzen Verschwörungstheorien, die da kommen, dass die Frau Merkel quasi die Bevölkerung auswechseln will, das ist ja absoluter Schwachsinn. Aber wenn wir jetzt nicht an die Pariser Attentate denken, dann müssen wir doch sagen, es gibt schon einen Grund, Furcht zu haben vor einer bestimmten Art politischer Gewalt. Und wenn ich sage, eine bestimmte Art politischer Gewalt, dann meine ich eben eine religiös bestimmte politische Gewalt. Und hier sind wir wieder beim Gott, nicht? Ich habe gesagt, was heißt Gott? Gott heißt nicht anders als nicht der Mensch. Also, es ist eine Anmaßung übelster Art zu sagen, mein Gott hat gewollt, dass ich dich umbringe. Natürlich ist das jetzt sehr, sehr, sehr provokativ formuliert und Sie werden mir sicher ganz viele widersprechen. Darauf freue ich mich. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen. Ich weiß nicht, ob man, gibt es, Caroline, kann man sagen, gibt es einen Maternalismus?
Du meinst
ja. Also, konkret geht es um eine deutsche Philosophin aus der Frankfurter Schule. Dort kommt ja alles Gute her, wie wir wissen, in der Frankfurter Schule. Die hat vor längerer Zeit ein Buch geschrieben und es wurde dann besprochen. So gelingt das Leben mit der Burka. Das ist so ein Werbeangebot, nicht? So, also wenn Sie Mühe haben, so gelingt, ich werde Ihnen schreiben, wie das geht. Ich darf es etwas ausführen. Faisa X, Anwärterin auf die französische Staatsbürgerschaft, ist praktizierende Salafistin. Trägt deshalb den Ganzkörperschleier, gehorcht in wichtigen Dingen dem Ehemann und anderen männlichen Angehörigen und verlässt das Haus fast nur, um die Kinder zur Schule zu bringen. Ist diese Frau autonom? Nein, sagen einige, denn ein Mensch, der sich grundsätzlich dem anderen Geschlecht unterordnet, kann nicht autonom sein, sondern ist offensichtlich fremdbestimmt. Doch, sagt dagegen Beate Rössler, diese Philosophin, Faisa X kann autonom sein, wenn sie, und jetzt kommt Habermas rein, wenn sie ihre Religion als eigenes Projekt aus wohlüberlegten Gründen verfolgt, oder zumindest in einigen Bereichen des Lebens selbstbestimmt ist, etwa was den Haushalt betrifft. Immerhin, das ist doch schon was. Gut, also ich will mich nicht mokieren, das Thema ist mir viel zu ernst. Aber ich will darauf hinweisen, wenn wir es ernst meinen mit der Freiheit, dann müssen wir uns nicht irgendetwas blockieren, dann müssen wir nicht irgendetwas verdrängen. Dann kommt das alles hinzu. Und wenn ich jetzt von Islamophobie spreche, dann könnte ich genauso gut von Katholophobie sprechen. Ich hasse auch die Katholiken, ich hasse jede Religion. Ach, das ist schon Guillotine. Schon die Guillotine. Gut, also dann darf ich doch versuchen, das irgendwie so abzurunden. Sie kennen das sicher auch alle, es gibt eine ganze Reihe von sehr interessanten Publikationen, Die erste ist von Walter Benjamin, die sagt, was ist Kapitalismus anderes als eine Religion? Ja, es ist eine Religion. Kapitalismus mit den steten Versprechen, die immer wieder sich blamieren, das ist eine Religion. Wie gesagt, Religion heißt, es gibt einen Gott, also gibt es keinen Menschen, der irgendetwas politisch bewirken darf. Und ich denke, wenn wir jetzt ein bisschen noch, drei Minuten, ein bisschen uns die Welt anschauen, nicht? Da gibt es also in Brasilien diesen wunderschönen Namen eines Staatspräsidenten, der da heißt Jair. Und dann Messias Bolsonaro. Jair Besten. So, es gibt in Bolivien gibt es den Camacho, der die Bibel unter den Arm nimmt und sagt, so, jetzt gehen wir wieder, jetzt machen wir ein großes Reinemachen. Nicht, also jetzt wird wieder Gott das Sagen haben und nicht irgendwelche Menschen, die da Dinge reformieren wollen. Also ich denke, wir vielleicht sind die viel zu leichtgläubig, die Religionen, und für mich heißt das immer alle Religionen, haben so etwas Aggressives, dass man wirklich hier eine der größten Bedrohungen der Freiheit sehen muss. Ist es so? Okay.